Dann darf ich Sie recht herzlich begrüßen zur 49. Sitzung. Wir haben heute nur ein einziges Thema auf der Agenda, aber das hat es natürlich in sich, nämlich DRS 11. Wir wollen mit Ihnen die eingegangenen Stellungnahmen und die Kommentare, die wir erhalten haben, auf unsere Vorschläge besprechen und schauen einfach mal, wie weit wir kommen. Wir haben ja gesagt, wir machen heute so etwa eine gute Stunde, also 75 Minuten, und alles, was wir heute nicht abräumen, das tragen wir dann schlicht und einfach auf die nächste Sitzung vor, und irgendwann, denke ich, dann im Juni werden wir wahrscheinlich dann auch beschlussreif sein. Gut, dann darf ich an der Stelle dann direkt an Frau Hultmann übergeben.
Gut, vielen Dank auch meinerseits. Guten Tag an alle in die Runde. Ja, wie Sie sehen, wir haben immerhin ein paar Stellungnahmen bekommen. 6 Stellungnahmen kamen ein und mit aus meiner Sicht auch durchaus nützlichen und wertvollen Anregungen. Darüber hinaus sind 3 Fachbeiträge erschienen, wobei ein Fachbeitrag, den habe ich auch in der Sitzungsunterlage, was ist das, A1a, gar nicht aufgeführt oder nur aufgelistet, aber die Anmerkung nicht aufgeführt, weil es keine Anmerkung gab. Das war nur die Bestandsaufnahme. Und 2 Fachbeiträge sind mehr oder weniger inhaltlich deckungsgleich, weil die auch von selben Autoren stammen, Nummer 7 und Nummer 8. Ja, dann würde ich vorschlagen, wir starten einfach bei der Frage 1. Die betrifft die unterschiedliche Behandlung von aktiven Patentensteuern im Konzernabschluss. Diese Fragestellung ist auch, haben Sie diskutiert, aber fand keinen Eingang in den E-DRS 11. Dennoch wollten Sie ganz gerne die Frage an die Öffentlichkeit adressieren, wie die Öffentlichkeit dazu steht, dass eben im Konzernabschluss doch sehr analoge Sachverhalte unterschiedlich gehandhabt werden. Und wie Sie sehen, sind die Antworten, also die Mehrheit der Antworten geht eigentlich in eine Richtung. Ja, Sie sind schon damit einverstanden, dass die Behandlung im Konzernabschluss für gleichwertige Sachverhalte unterschiedlich ist. Dennoch wird, wenn schon Gesetzesänderung, dann wird dafür plädiert, dass eben Aktivierungspflicht im Konzernabschluss auf Konsolidierungsvorgänge in ein Aktivierungswahlrecht analog zu 274 geändert werden soll. Ich gehe einfach der Reihe nach vor, also die Stellungnahme Nummer 1. Es wird die unterschiedliche Behandlung latenter Steuer im Konzernabschluss und im Einzelabschluss als gerechtfertigt angesehen. Unglücklich ist, wird angemerkt, dass unglücklich die gesetzliche Positionierung des Paragraphen 306 HGB ist, dass hier das gilt für die temporären Differenzen aus Konsolidierungsmaßnahmen nach 300 bis 307, aber nicht auf die temporären Differenzen aus der Anpassung an die konzerneinheitlichen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden. So, der ist 18, Textziffer 14, alter Fassung und neue Fassung, regelt ja auch ausdrücklich, so auch wie auch vom Gesetz vorgegeben ist, dass für die temporären Differenzen aus der Anpassung an konzerneinheitliche Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 274 HGB gilt und insofern ein Wahlrecht, Aktivierungswahlrecht besteht. Es wird in der Stellungnahme zwar nicht ausdrücklich vorgeschlagen oder empfohlen, da irgendwie vorzugehen. Es wird nur darauf hingewiesen, dass es unglücklich ist. Deswegen adressiere ich auch an Sie die Frage, ob Sie da aktiv werden möchten in dieser Hinsicht oder, also diese gesetzliche Lage, sie ist ja eindeutig und wird auch so eindeutig auch in DS 18 wiedergegeben. Dennoch die Frage in die Runde, ob Sie mit dieser Fragestellung oder mit dem gegebenenfalls mit einem Änderungsvorschlag an den Gesetzgeber herantreten möchten.
Vielleicht eine Frage. Jetzt hört man mich, ja?
Ja, ja, perfekt. Ach,
ja. Ich weiß, ich muss ja schauen, ob ich noch stumm bin. Eine Frage, ich habe am Ende des Tages geht es ja darum, welche Empfehlung, ob man eine Empfehlung gibt und dann welche. Und wie gesagt, das eine geht ja von bis Aktivierungspflicht im Einzelabschluss zu fordern, beziehungsweise dann das Wahlrecht auf Konzernabschlussebene. Was ich nirgends gefunden habe, oder ich habe es übersehen, das Argument, warum es im Konzernabschluss eine Ansatzpflicht gesetzlich verankert worden ist, während man ja im Einzelabschluss aus dem Kosten-Nutzen-Aspekt argumentiert hat für das Wahlrecht, was ich auch, also durchaus auch ein Freund davon bin. Ich habe jetzt einfach noch keine irgendwo in den Begründungen oder in den Stellungnahmen oder ich habe es übersehen, warum damals eine Aktivierungspflicht auf Konzernebene 306er formuliert worden ist. Weil, also meine Meinung ist, man sollte schon darauf hinweisen, dass da gegebenenfalls Anpassungsbedarf ist. Und ich wäre ein Freund, dass man dann, wenn ich jetzt nicht irgendwie einen passablen Grund habe, warum man damals eine Pflicht formuliert hat, dann das konsequenterweise auch als Kosten-Nutzen-Gedanke im Konzern als Wahlrecht darstellt. Warum? Weil, wie gesagt, für mich ist es generell Inkonsistenz, das ist das eine. Also die Begründung, warum das jetzt nur auf Konzernebene eine Pflicht ist und auf Einzelabschlussebene nicht, das überzeugt mich nicht. Und zweitens, diejenigen, die diese Abschlüsse erstellen im HGB, sind ja dann doch oft mittelständische Unternehmen, die ohnehin ein Thema haben und ein Problem haben mit dem Thema latente Steuern. Und diese Nachweispflicht bezüglich Aktivierung, Werthaltigkeit etc. pp. Erschwert das Ganze noch. Also das wäre so meine Meinung zu dem Thema. Also A, ja, ich würde eine Empfehlung gerne aussprechen. Und B, wenn jetzt nicht irgendwo ein schlagkräftiges Argument noch ist, würde ich tendenziell mit dem Kosten-Nutzen-Argument für das Wahlrecht plädieren. Also das wäre so jetzt momentan mein Stand oder meine Meinung zu dem Thema.
Das ist ja auch der Tenor in der Mehrheit der Stellungnahmen, ne? Zu der Fragestellung. Also wenn schon vereinheitlicht werden sollte, dann natürlich in die Richtung, dass auch im Konzernabschluss ein Wahlrecht.
Aber ich habe eben nirgends gefunden, warum da eine Pflicht damals reingekommen ist ins Gesetz. Ob da irgendein schlagkräftiges Argument war, weil man hätte ja auch das gleiche Argument, was man damals beim 289 hatte, beim 274 auch im Konzern damals beim 306er anbringen können. Aus Kosten-Nutzen macht man hier auch ein Wahlrecht. Das ist das Einzige, was mich jetzt noch zögern lässt, warum man damals da die Pflicht hatte.
Ich habe das jetzt auch nicht im Kopf, wie tatsächlich die Begründung war und ob es dazu eine gab. Aber schätzungsweise ist es natürlich, also unter Umständen wird mit der Informationsfunktion im Konzernabschluss anders als im Einzelabschluss, wo andere Funktionen vielleicht dominanter sind.
Genau, das wird, glaube ich, irgendwo mal erwähnt mit dieser Informationsfunktion. Ja. Und da würde ich jetzt mal sagen, also wer ist der Adressat? Es tun sich ja doch sehr viele schwer mit dem Thema latente Steuern. Und insofern frage ich mich, ob da wirklich ein Mehrwert dann erzogen wird, zumal es ja dann eigentlich ein Mischansatz ist. Wenn ich das im Einzelnen nicht mache und im Konzern einen Teil dieser Anpassungsmaßnahmen da mache ich dann plötzlich latente Steuern drauf. Das wäre dann für mich auch eine glasklare Information. Also das wäre so meine Meinung zu dem Thema, zu dem Punkt.
Würde ich mich anschließen, zumal ich auch für den Einzelabschluss ja eine gewisse Informationsfunktion sehe. Der Einzelabschluss hat zwar mehrere Funktionen, ist ja multifunktional quasi, nichtsdestotrotz auch der Einzelabschluss hat eine Informationsfunktion. Und ich fand das Argument, das du gerade als letztes genannt hast, fand ich ein ganz wichtiges, nämlich, dass wir dadurch gegebenenfalls unterschiedlich in Einzel- und Konzernabschluss arbeiten und dadurch ja eigentlich, ich würde sogar so weit gehen zu sagen, eine informatorische Verzerrung dadurch bekommen, dass wir nur auf einer Seite gegebenenfalls latente Steuern bilden. Okay, jetzt kann man immer sagen, durch die Angabe der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden würde wahrscheinlich klargestellt, dass nur auf diese Sachverhalte latente Steuern gebildet werden und auf die beispielsweise einzelabschlussbezogen oder HB2 bezogen sind, gegebenenfalls nicht vollumfänglich. Nichtsdestotrotz, das ist dann keine optimale Information. Insofern würde ich mich anschließen und ich fände es auch gar nicht schlecht, das Ganze beim Gesetzgeber zu adressieren. Jetzt sind es keine 100 Stellungnahmen. Nichtsdestotrotz, ich glaube, auch hier könnte man anführen, dass ein Großteil der Stellungnehmenden diese Bitte mit hervorgebracht hat.
Ich bin so ein bisschen zweigeteilter Meinung. Also ich stimme euch bei allem zu, was gerade gesagt wurde. Ich sehe es nur so, wenn man dieses Thema jetzt aufmacht. Also momentan kommt jeder gut damit zurecht und klar ist es irgendwo inkonkurrent, aber das war eine bewusste Entscheidung, da eben eine Erleichterung zu schaffen. Wenn man jetzt den Gesetzgeber anspricht, wie wahrscheinlich ist es denn, dass man das Wahlrecht für die Aktivierung des Aktivüberhangs auch im Konzern verankert? Ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass wenn man das anspricht, dann geht es in eine falsche Richtung und man würde dann eher auf die Schiene kommen, naja, dann muss man halt auch im Einzelabschluss eine Aktivierungspflicht machen für den Aktivüberhang.
Also ich würde, Claudia Likositsch, da beipflichten, dass ich auch sagen würde, das Risiko, dass es genau in die falsche Richtung geht, mithin wieder an sich auch zur Pflicht im Konzernabschluss, wird zumindest hoch. Und man muss sich tatsächlich die Frage stellen, ob man, ich glaube, es ist jetzt 10 Jahre her, nachdem das, dieses Wahlrecht hier verankert worden ist, ob man das nochmal aufgreifen will. Ich meine, kann man machen, ne? Es ist alles in meinen Augen auch, es ist inkonsequent und es ist inkonsistent, die unterschiedliche Behandlung, aber zurzeit besteht bei den Unternehmen in meinen Augen nicht der Handlungsbedarf diesbezüglich.
Und die Mehrheit der Stellungnahmen hat ja auch eine Adressierung abgelehnt.
Also ich denke, dass von der Informationsfunktion ja das Bessere wäre Aktivierungspflicht für beide, ne? Also für Aktive und für Passive. Und das war ja im Billmock wirklich auch erstmal so vorgesehen, wurde dann vom Rechtsausschuss abgelehnt. Ich glaube, es kam vom Rechtsausschuss, der dann eben gesagt hat, man will hier diese Erleichterung haben. Also es ist reiner Kosten-Nutzen-Aspekt, der damals im Einzelabschluss für diese Erleichterung geführt hat. Und im Konzernabschluss haben wir ja eigentlich schon größere Unternehmen, haben die Größengrenzen drin. Und deswegen, also was wir jetzt ja vorschlagen würden, das wäre eigentlich eine Vereinfachung. Also das einzige Argument ist, glaube ich, Vereinfachung.
Genau, ja.
Und da müssen wir halt schauen, ob das so stark ist, dass wir die Informationsfunktion für die Adressaten dadurch einschränken.
Ja, das hatte ich mir auch überlegt. Wobei wir kommen ja nachher nochmal zu dem Punkt, glaube ich, Überleitungsrechnung. Das war ja auch nochmal ein Thema, wo wir ja damals zumindest noch gesagt haben, ja, die wollen wir wegfallen, was ja auch in den Stellungnahmen sehr begrüßt wurde, da würde man mit dem gleichen Argument dann kommen. Also das heißt, ich glaube, das ist mal eine grundlegende Sache, ob man das befürworten möchte als Gremium und dann kann man es für beide. Allerdings das Risiko sehe ich natürlich auch, das gebe ich zu, wenn man das mal anstößt, dass der Gesetzgeber vielleicht dann das anders sieht, wobei ehrlicherweise sehe ich da die Gefahr weniger, weil damals hat auch schon der Gesetzgeber aus Kosten-Nutzen-Erwägungen das abgelehnt im Einzelabschluss. Also ich sehe die Gefahr jetzt weniger, dass das dann plötzlich im Einzelabschluss kommt.
Also ich denke, wir sollten uns jetzt nicht unbedingt von politischen Überlegungen leiten lassen, ne, sondern wenn dann mal rein fachlich überlegen, was macht denn tatsächlich Sinn. Und da ist es ja in der Tat so, dass es halt einfach ungleiche Behandlung ist. Ja. Also ich sehe zwar jetzt auch nicht, dass das besonders schwierig ist, aktive latente Steuern im Konzernfluss. Wir gucken auch, ne, ob wir jetzt tatsächlich nur über den Aktivüberhang reden. Ja. Und ich meine, die Ermittlung an sich muss ja dann trotzdem erfolgen, ne, denke ich, um das auch beurteilen zu können. Also klassisches Beispiel sind ja immer da die aktiven latente Steuern auf Zwischengewinne, muss ja trotzdem machen, ja, und mir anschauen. Also ich weiß nicht, wo dann tatsächlich die Erleichterung ist.
Ja. Oder ja, gut, die Erleichterung wäre nur im Hinblick auf Nachweis der ja. Werthaltigkeit etc., diese ganzen Sachen, wenn ich es aktiviere. Ja. Das würde ich dann wegfallen, das Thema.
Ja, und die Uneinheitlichkeit ist ja nicht nur zwischen Einzelabschluss und Konzernabschluss, sondern wenn man das Wahlrecht auch bei der Erstellung der HB2 hat, bei der Veranheitlichung, also genau. Bei der Anpassung, ne, und dann auf die Konsolidierungsmaßnahmen aber eine Pflicht besteht, dass also beide Sachverhalte betreffen ja den Konzernabschluss. Und dennoch werden beide Sachverhalte unterschiedlich behandelt. Ja, wie gehen wir jetzt vor? Also,
aber ich habe ja verstanden, es hat jetzt keine Auswirkung ja auf den Standard. Es ist ja dann höchstens, ob man es noch, wo käme so eine Empfehlung dann hin, an welche Stelle, ans Ende, in die Begründung oder als Nebenbegleittext oder wie, das habe ich noch nicht ganz verstanden, wenn man diese Empfehlung ausspricht. Weil am Standard, glaube ich, ist jetzt keine Anpassung notwendig, soweit, also aus dieser Formulierung. Nee. Das heißt, wo würde man sowas dann platzieren? In mündlich oder Nebenton der Tonspur oder würde das irgendwo in der Begründung dann stehen?
Also früher gab es einen zweiten Appendix dazu, einen sogenannten Delegeferenda-Anhang. Und da würde das dann normalerweise drinstehen. Das hat man in den ganz alten DRSen damals so gemacht. Da war man aber sicherlich auch noch deutlich vor Billmock. Und wollte im Grunde genommen dem Gesetzgeber einen Hinweis geben, wie man das HGB näher an die internationale Rechnungslegung heranbringen kann. Und damals hat man tatsächlich neben der Beschlussempfehlung einen Delegeferenda-Anhang aufgestellt. Den haben wir jetzt schon ganz lange nicht mehr genutzt. Aber man kann das natürlich machen. Man kann das auch separat in einer Datei führen. Wir wissen aus dem Ministerium, dass dort durchaus Sachverhalte gesammelt werden, bei denen man der Meinung ist, dass die gegebenenfalls mal einer Überarbeitung des HGB zugeführt werden sollten. Da könnte man den dann im Grunde genommen auch mit anführen. Aber im Dokument selbst, das ist richtig, würde man ihn nicht kenntlich machen.
Aber wäre jetzt eigentlich die Meinung so, wenn man es mal zusammenfasst? Ich meine, Ich glaube, es besteht auch Einigkeit bei uns, dass theoretisch richtig wäre ja eine Aktivierung. Und zwar dann aber auf allen Ebenen. Das wäre der richtige Ansatz. Und das Gegenargument eben ist, dass man dann sagt, okay, aber aus Kosten-Nutzen-Erwägungen kann man darauf verzichten oder ja, beim Wahlrecht würde man sagen, kann. Momentan ist es ja so ein Zwischending, was weder richtig noch falsch ist irgendwie. Also das wäre vom Prinzip ja die Aussage, dass man sagt, grundsätzlich, theoretisch wäre es richtig, dann das grundsätzlich durchzuziehen auf allen Ebenen. Das entspricht der Gesetzeslage momentan nicht. Es sei denn, das Wahlrecht halt wird ausgeübt auf Einzelabschlussebene. Umgekehrt würde man aber aus Kosten nutzen, wie schon damals beim Einzelabschluss empfehlen, das dann auch auf den Konzernabschluss zu übertragen.
Und ich habe gerade nochmal parallel geguckt, habe es aber so auf die Schnelle jetzt nicht finden können. Also in der Richtlinie selbst gibt es auch keinen harten Befehl. Mhm. Also wäre das eine typisch deutsche Angelegenheit, wie der deutsche Gesetzgeber auch ohne hier in Europa echt anzuecken, singulär lösen könnte.
Ja, In der Richtlinie steht kaum was zu latenten Steuern. Ich glaube, wenn überhaupt, dann im Anhang.
Es gibt einen Passus, den ich gefunden habe, ja. Aber der bezieht sich nicht darauf. Meine, letztlich ist es ja die Frage, wie stark man das Temporary-Konzept im Grunde genommen durchziehen will. Also man hat damals halt gedacht, man gibt sich jetzt unglaublich international und geht vom Timing-Konzept aufs Temporary-Konzept über. Und dann hat man gemerkt, das sieht aber hässlich aus und da muss man eine Menge tun. Und dann formulieren wir das mal doch nicht so ganz scharf, ja. Rausgekommen ist dann etwas, was wahrscheinlich konzeptionell wirklich unsauber ist, was sicherlich begründbar ist, aber konzeptionell eigentlich nicht stimmig ist. Und die Frage ist, will man jetzt da ran oder will man da nicht ran? Das ist die Frage. Und lösen kann man es genauso. Entweder in Richtung Konzeption, dann ist die Folge klar, oder in Richtung Vereinfachung, dann ist die Schlussfolgerung auch klar.
Genau. Gut, aber für den 3S11 müssen wir es jetzt nicht weiter diskutieren. Ne? Also die Frage ist halt, aber ich glaube, wir haben sowas auch nicht, ne? Dass wir irgendwie so eine Liste haben, wo wir irgendwelche Themen sammeln. Kann ja vielleicht noch kommen, aber wahrscheinlich müssen wir einfach nebenher mal gucken, wo man dem Gesetzgeber nochmal den Hinweis geben kann, ne? Wie Sie gesagt haben, dass die halt jetzt einfach mal mitnehmen. Ja.
Also wenn der Gesetzgeber jetzt nicht ohnehin zuhört, dann können wir ihm auf jeden Fall das auf dem kurzen Dienstwege überbringen. Also das geht schon.
Also ich habe jetzt gerade nochmal die Gesetzesbegründung vom Billmark mir angeguckt. Da steht drin, dass der daraus folgende bessere Einblick des Abschlussadressaten in die Vermögensfinanz- und Ertragslage des Konzerns ist von der Informationsfunktion des handelsrechtlichen Konzernabschlusses getragen und steht zu der Ausdehnung des Umfangs der Steuerabgrenzung in einem angemessenen Verhältnis.
Ja, da fragt man sich aber wirklich, warum dann nicht die Anpassung an die konzerneinheitlichen Bilanzierungs- und Methoden dann nicht der...
Nee, der Grund ist der, dass man dann zu Inkonsistenzen kommt, weil es könnte ja sein, dass ein Unternehmen also im Einzelabschluss eine bestimmte Bilanzpolitik verfolgt, beispielsweise vorübergehende Wertminderung in Finanzanlagen. Das eine Unternehmen macht die außerplanmäßige Abschreibung, das andere Unternehmen macht die außerplanmäßige Abschreibung nicht. Dann hat das Konsequenzen auf die latenten Steuern. Das heißt, das Unternehmen, das die Abschreibung in Anspruch nimmt, hätte dann eben aktive Abschluss von dem Wahlrecht Gebrauch machen und diese aktiven latenten Steuern nicht bilanzieren. Dann kommt die Anpassung, konzerneinheitliche Anpassung. Und jetzt haben wir das andere Unternehmen, genau gleicher Sachverhalt, nimmt aber die Abschreibung nicht vor. Und später macht man jetzt hat man gemeinsame Konzernbilanzpolitik und sagt, okay, es sollen vorübergehende Wertminderungen, will man für Finanzanlagen in Anspruch nehmen. Und daraufhin muss das andere Unternehmen jetzt auch diese außerplanmäßige Abschreibung machen, hätte dann eben auch diese aktiven latenten Steuern. Und wenn sie die jetzt anders behandeln, dann haben sie für das eine Unternehmen eine Pflicht und für das andere Unternehmen Wahlrecht, obwohl es den gleichen Sachverhalt betrifft. Deswegen wurde dann Wahlrecht, wurde das Wahlrecht dann auch für den Konzern, für diesen Bereich übernommen.
Ja, das heißt mit anderen Worten, also jetzt DS 18 betrifft es ja aktuell nicht, aber wir gehen, auf welchen Wege auch immer, geben wir den Hinweis an den Gesetzgeber weiter.
Genau. Dann gucken wir mal, was er damit macht. Gut, sollen wir zum zweiten Punkt übergehen?
Gerne. So, hier geht es um die Beachtung von rechtskreisspezifischen steuerlichen Möglichkeiten der Nutzung von Verlustvorträgen bei der Ermittlung latenter Steuern. Und die Frage war an die Öffentlichkeit, ob explizite Regelungen zur Berücksichtigung rechtskreisspezifischer steuerlicher Möglichkeiten zur Nutzung von Verlustvorträgen eben in den Standard aufgenommen werden sollten. Und da ist eigentlich eine eindeutige Aussage, jedenfalls bei denjenigen, die was ausgesagt haben zu dem Thema, nein, die Teilregelungen sind hierzu nicht erwünscht und würden eher verwirren. Somit Frage 3. Hier geht es um den erstmaligen Ansatz eines Geschäfts- oder Firmenwertes nach 246 Absatz 1 Satz 4 HGB. Letztendlich aus also Geschäfts- oder Firmenwert aus einem Asset-Deal. In der Stellungnahme, also ja, die Frage war hier, also Sie haben ja beschlossen, und so ist es im E-Dres 11 jetzt auch adressiert, dass eine analoge Anwendung von 306 Satz 3 HGB eben auch für Buchdifferenzen aus dem erstmaligen Ansatz eines Geschäfts- oder Firmenwertes aus einem Asset-Deal gestattet wird im Standard. Und hierzu war die Frage, ob diese Vorgehensweise befürwortet wird. Und die Antworten sind unterschiedlich. In der ersten Stellungnahme, da wird gefragt, warum überhaupt beim erstmaligen Ansatz eines Geschäfts- oder Firmenwerts aus einem Asset-Deal ein unterschiedlicher Wert sich ergeben sollte. Denn ein unterschiedlicher Wert würde ja nur dann sich ergeben, wenn die Vermögensgegenstände bzw. Wirtschaftsgüter beim Asset-Deal für steuerliche Zwecke und für handelsrechtliche Zwecke unterschiedlich bewertet werden würden. Und da wird auch ein Beispiel für den Fall einer Personenhandelsgesellschaft und der Geschäfts- oder Firmenwerts aus dem Erwerb einer Personenhandelsgesellschaft angefügt und aus dem, ich denke mal, ist es nicht notwendig, jetzt dieses Beispiel im Einzelnen durchzukauen. Wichtig ist, dass eben der in der Stellungnahme, also aus dem Beispiel hervorgeht, dass bei dem Erwerb einer Personenhandelsgesellschaft eben latente Steuern anzusetzen wären, genauso wie beim Ansatz der latenten Steuern auf der, aus der Aufdeckung der stillen Reserven. Das zeigt das Beispiel. Was mir in diesem Zusammenhang aufgefallen ist, ist, dass wir in dem Standard selbst, in dem Text selbst, in der Textziffer 27b, sagen einfach, dass es sich um die Unterschiedsbeträge gemäß 246 Absatz 1 Satz 4 HGB geht. Und da wird die analoge Anwendung eben empfohlen. Aber in der Begründung, in der Textziffer B6c, da sagen wir explizit oder beziehen wir uns explizit auf den Geschäfts- oder Firmenwert aus einem Asset-Deal. Und ich habe mir die Frage gestellt, ob wir das eher in die Klammern, also dieses aus einem Asset-Deal eher in die Klammern setzen sollten und nicht und eben so wie im Standardtext einfach nur auf den Unterschiedsbetrag gemäß § 246 HGB hinweisen, aber nicht explizit oder als Beispiel aus einem Geschäfts- oder aus einem Asset-Deal. So. Und deswegen habe ich einen Vorschlag gemacht, hier die Vorschläge, die ich jetzt gemacht habe, irgendwelche Änderungen zu EDRES 11 sind entweder doppelt unterstrichen oder doppelt durchgestrichen. Ja, wie sehen Sie das? Halten Sie diese Änderung in B6c für erforderlich oder sehen Sie da keinen Bedarf?
Also habe ich Sie richtig verstanden? Also ich habe es so gelesen, dass Sie quasi die Befürchtung hätten, dass wenn das aus einem Asset-Deal nicht in Klammern steht, dass man quasi dann davon ausgeht, dass dieser Satz ausschließlich auf den Asset-Deal sich beziehen würde, korrekt?
Richtig, richtig. Okay. Ich habe mir überlegt, vielleicht, ich weiß es nicht, vielleicht gibt es ja auch andere Fälle, gerade bei Personenhandelsgesellschaften, wenn ein Gesellschafter aussteigt und eine Abfindung bekommt, die höher ist als seine Kapitaleinteile. Also ich bin jetzt kein Spezialist, gerade nicht bei den Personenhandelsgesellschaften, aber ich überlege mir, da entsteht ja auch ein Geschäfts- oder Firmenwert, entsteht aber nicht aus einem Asset-Deal, ob wir uns nicht so sehr einschränken eben und ob aus der Begründung tatsächlich, wie Sie gesagt hatten, Herr Fink, folgen würde, dass die Regelung in der Textziffer 72b sich wirklich nur auf den Geschäfts- oder Firmenwert aus einem Asset-Deal, aber auf keine anderen Möglichkeiten von bei der Entstehung von anderen Geschäfts- oder Firmenwerten sich bezieht.
Also mir wäre jetzt in der Tat auch kein Fall bewusst, der im Endeffekt darunter fallen würde. Ich hätte alleine durch die Paragraphenkette jetzt nicht das Problem gesehen, dass hier die Analogie quasi zum Share-Deal gezogen wird. Aber wenn es tatsächlich noch eine andere Möglichkeit gäbe, zu einem Geschäfts- oder Firmenwert zu kommen, dann könnte das in der Tat, es wäre zumindest nicht schädlich, wenn man den Asset-Deal in Klammern setzt. Insofern würde ich zustimmen.
Sehe ich auch so. Als Ergänzung.
Ja, genau.
Gut.
Anderen auch einverstanden?
Ja.
Ja, ich bin auch einverstanden.
Okay, super. Dankeschön.
Gut. Bei der Stellungnahme Nummer 4. Grundsätzlich wird zugestimmt zu der analogen Anwendung. Wird aber darauf hingewiesen, dass die Ausführungen in Textziffer 27c allein eben auf den Geschäfts- und Firmenwert aus dem Asset-Deal, also allein auf die Textziffer 27b sich beziehen. Und das sollte klargestellt werden. Und im ersten Gang, so habe ich das auch in der Sitzungsunterlage vorbereitet, habe ich mir überlegt, dass eigentlich, also es geht ja vor allen Dingen in der Textziffer 27c gibt es ja um die Buchwertunterschiede bei der Folgebewertung. Ne? Hauptsächlich unterschiedliche Abschreibungsdauer, steuerlich und handelsrechtlich. Aber in der Tat, nach nochmaliger Überlegungsrunde gebe ich recht. Und bitte korrigieren Sie mich, wenn Sie da andere Auffassung haben. Aber in der Tat könnte wahrscheinlich der Unterschied, also nur im Falle einer, nur im Einzelabschluss sich, also der Unterschied nach der nach dem erstmaligen, also was nicht aus dem erstmaligen Ansatz stammt, so, sondern was auf die unterschiedliche Abschreibungsdauer zurückzuführen ist, bezieht sich tatsächlich auf einen Geschäfts- oder Firmenwert aus einem Asset-Deal. Denn im anderen Falle habe ich ja Steuerbilanz, die sich nicht ändert, und habe eine Konzernbilanz, wo ich dann temporäre Differenz auf den Geschäfts- oder Firmenwert nicht ansetze, ja, wegen Aktivierungsverbots. Und insofern werde ich auch in den Folgeperioden keinen Geschäfts- oder Firmenwert oder keine latenten Steuern eben ansetzen. Aber im Falle zum Beispiel einer Personenhandelsgesellschaft, also im Einzelabschluss, ist es anders. Und da wird nämlich auch in derselben Stellungnahme ein Beispiel angefügt. Das ist auf der nächsten Seite, auf der Seite 12, und in der rechten Spalte ist das Beispiel. Das hatten Sie auch irgendwann diskutiert, dass man dann auf die unterschiedlichen Komponenten den Geschäfts- oder Firmenwert aufteilt und schaut, ob der Unterschied aus dem erstmaligen Ansatz eines Geschäfts- oder Firmenwerts stammt oder eben danach aus der unterschiedlichen Abschreibungsdauer. So, und insofern würde ich tatsächlich vorschlagen, dass man in der Textziffer 27c darauf hinweist, dass dass vielleicht hier, soweit Sie auf temporären Differenzen im Sinne der soweit Sie auf temporären Differenzen beruhen, das ist ja jetzt mein vorheriger Vorschlag gewesen, also dass man in der Textziffer 27c tatsächlich darauf also klarstellt, dass nur Geschäfts- oder Firmenwert eben aus § 246 Absatz 1 Satz 4 nur darauf abgestellt wird. Und vielleicht tatsächlich in die Begründung ein Beispiel aufnimmt, woraus klar wird, auf welche Komponente latente Steuern gebildet werden und auf welche nicht. Wenn es aus dem erstmaligen Ansatz kommt, eben nicht, aber danach aus der unterschiedlichen, also für diesen Teil, die auf die unterschiedliche Abschreibungsdauer zurückzuführen ist, werden latente Steuern gebildet oder sind zu bilden. Auf den ersten Teil können gebildet werden bei analoger Anwendung und auf den zweiten Teil zwingend zu bilden sind. So. Wollen wir vielleicht dieses Beispiel auf Seite 12 einmal durchgehen, damit es dann klar wird, was gemeint wird. Hier geht es darum, dass ein Geschäfts- oder Firmenwert entsteht im Einzelabschluss von 200 Geldeinheiten. In der Steuerbilanz ist nur ein Geschäfts- oder Firmenwert von 150 Geldeinheiten angesetzt. So, die Differenz von 50 Geldeinheiten, wenn man die analoge Anwendung gemäß Textziffer 27b in Anspruch nimmt, dann werden darauf keine latenten Steuern gebildet. So, auf den verbleibenden Teil von 150 natürlich sowieso nicht, weil keine Buchwertdifferenzen bestehen. So in den Folgeperioden, der steuerlich wird, der Geschäftsführer der Firmen wird über 15 Jahre abgeschrieben und handelsrechtlich planmäßig über 10 Jahre. Außerplanmäßige Abschreibungen werden nicht vorgenommen und insofern am Ende des Geschäftsjahres 02 beläuft sich der Wertansatz in der Handelsbilanz auf 180, in der Steuerbilanz 140. So, sofern latente Steuern bei dem erstmaligen Ansatz, also auf die Buchwertdifferenz von 50 angesetzt worden sind, sind diese jetzt nun anteilig aufzulösen. Sofern keine latenten Steuern angesetzt wurden, dann verringert sich diese Differenz und auf die ursprüngliche Differenz von 50 und jetzt ist es nun 45 geworden. Auf diesen Teil ergeben sich keine Konsequenzen, werden latente Steuern also nicht angesetzt. Aber durch die unterschiedliche Abschreibungsdauer entsteht eine Differenz handelsrechtlich und steuerrechtlich. Und für diesen ursprünglichen 150 Geldeinheiten und auf diese Differenz sind latente Steuern zu bilden.
Also ich glaube, wir sind uns da inhaltlich einig. Das hatten wir ja auch damals schon. Ich glaube, Claudia Nikolic hatte damals das Beispiel ja entwickelt. Und wir waren uns, glaube ich, damals schon einig, dass wir das definitiv so sehen. Ich glaube, wir müssten es nur noch komplett unfallfrei formulieren in die entsprechende Textziffer. Ich glaube, da liegt die Problematik, das ja wirklich so rüberzubekommen, dass es ganz unmissverständlich ist. Dass wir quasi sagen würden, auf die... Also ich hatte im Endeffekt eigentlich gar kein so großes Problem mit dem Begriff Folgebewertung, den Sie oben durchgestrichen haben. Denn de facto ist es das, was passiert. Im Endeffekt sind das die entsprechenden Folgebewertungsdifferenzen, aus denen dann auch die latenten Steuern resultieren können. Deswegen fand ich es ehrlich gesagt schade, dass das Wort Folgebewertung an der Stelle eliminiert worden ist. Ich glaube nämlich, daran kann man es relativ gut klar machen. Ob man das Beispiel dann übernimmt, hätte ich jetzt gar kein so großes Problem. Ich würde es vielleicht schon allein aus urheberrechtlichen Gründen wahrscheinlich leicht anpassen. Nichtsdestotrotz, Beispiel finde ich immer gut, hilft dem Adressaten, dem Leser definitiv weiter. Und wie gesagt, ich hätte die Folgebewertung gar nicht so schlecht als Begriff gefunden.
Auf der anderen Seite ist der Vorschlag, Herr Fink, jetzt auch nicht schädlich, wenn man praktisch die Folgebewertung ersetzt durch diesen Einschub. Oder? Soweit sie auf temporären Differenzen beruhen, die nach der erstmaligen Erfassung des Geschäfts- oder Firmenwertes entstehen, sagt auch nichts anderes.
Ich finde es tatsächlich ein bisschen charmanter, Christian, wenn das so formuliert ist. Auch von der Terminologie taucht jetzt Folgebewertung dann vielleicht hier das erste Mal auf, glaube ich. Also ist natürlich etwas vielleicht hintenrum formuliert, aber ich glaube einfach den zeitlichen Ablauf, um was es geht, wird vielleicht sogar etwas deutlicher hier.
Ich verstehe den Punkt. Ich hatte ehrlich gesagt eher daran gedacht, und wir reden ja immer davon, dass den HGB-Konzernabschluss nicht die großen IFRS-Bilanzierer aufstellen. Ich hätte jetzt einfach vor dem Hintergrund die Folgebewertung an der Stelle präferiert, weil ich glaube, dass es ein gebräuchlicherer Begriff ist. Ich kann auch mit der Formulierung vollumfänglich leben. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, war nur mein Gedanke dabei. Ich trage auch das mit, das ist gar kein Thema.
Ich glaube, das, was ich an dem neuen Formulierungsvorschlag charmant finde, ist, dass deutlicher wird, dass diese latenten Steuern tatsächlich erst entstehen. Also Folgebewertung setzt eigentlich voraus, dass irgendetwas schon da gewesen ist, was einer Erstbewertung unterlegen hat und dann jetzt einer Folgebewertung unterliegt. Hier ist es aber ja so, dass dem Grunde nach die latenten Steuern erst in der Folge entstehen, also nach dem erstmaligen Ansatz. Und deswegen dachte ich, kommt das vielleicht in der Formulierung etwas klarer heraus, als wenn wir die verkürzte Formulierung nehmen.
Das kann ich verstehen. Nichtsdestotrotz, ich hätte es genau andersrum gesehen. Ich hätte gesagt, dass die Folgebewertung im Endeffekt auf die Differenz beziehungsweise auf das Entstehen der Differenz quasi hindeutet. Weil wo ich sehe es zumindest bei Studierenden öfter so, Studierende lesen irgendwo, beim Goodwill kann es keine Differenzen geben. Und damit ist für die immer klar, ah ja, beim Goodwill gibt es nie Differenzen. Und wenn ich dann plötzlich ankomme und sage, naja, aber in den Folgejahren kann es jetzt schon die Differenz geben, dann sind sie ganz verwirrt und verstehen es nicht. Das war quasi mein Gedanke dahinter, dass ich nicht vom Entstehen der Latenz hergekommen wäre, sondern dass ich im Endeffekt vom Entstehen der Differenz hergekommen wäre. Und die Differenz, die wir betrachten, ist ja ausschließlich die Differenz aus der Folgebewertung und nicht die Differenz aus dem Erstansatz. Das war mein Hintergrund. Wie gesagt, ich hätte es auch so verstanden, kann auch damit vollumfänglich leben. Ich wollte nur meine Gedanken teilen, nennen wir es so.
Also ich glaube, man kann es, je nachdem von der Denkrichtung, von der man kommt, versteht man den einen oder anderen Satz besser, wie es immer so ist. Ich bin da ehrlicherweise auch eher schmerzfrei, wobei ich auch ein Beispiel empfehlen würde. Ich glaube, dann wird es klar, dann kann das jeder, der den Satz vielleicht da nicht auf Anhieb versteht, dann nochmal anhand eines Beispiels nachvollziehen. Also insofern wäre ich auf jeden Fall für die Aufnahme eines Beispiels gerne auch nicht urheberrechtlich geschützt, dann in anderer Weise ein Beispiel.
Wir verdoppeln alle Zahlen.
Da glaube ich, ist aber das IDW schmerzfrei, ne? Weil die freuen sich eher, wenn es gehört wird. Also ich wäre auch für das Beispiel, bloß mich irritiert da noch ein Punkt, wo man vielleicht noch ein bisschen aufpassen muss. Wir schreiben ja in der Textziffer 27c, dass diese dann nachfolgenden Latenzsteuern anzusetzen sind. Ja? Und ganz unten im Beispiel steht aber für die aktiven Latenzsteuern eben aus dieser Nutzungsdauerdifferenz ein Dürfen.
Entschuldigen Sie.
Da steht ja ganz unten in dem Beispiel, aktive latente Steuern dürfen in 0,2. Also das wäre jetzt sehr inkonsistent, ne, in meinem Verständnis.
Ja, die sind natürlich anzusetzen, ja. Vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht orientieren wir uns nach dem Wortlaut des Gesetzes. Da steht es ja aus dem erstmaligen Ansatz. Und uns, es geht ja darum, Differenzen, die nicht aus dem erstmaligen Ansatz stammen, auch die sind latente Steuern zu bilden. Dass man sagt, soweit sie auf temporären Differenzen beruhen, die nicht aus dem erstmaligen Ansatz des Geschäfts- oder Firmenwerts entstehen.
Dann hätte ich in der Tat das nach sogar besser gefunden. Wie gesagt, ich kann auch damit gut leben. War nur mein Gedanke. Am Ende des Tages, da haben Sie schon recht, Herr Barkow, sagt es das Gleiche aus. Das ist jetzt wirklich einfach Formulierungsgusto. Also ich kann damit leben.
Sollen wir eine einfache Abstimmung durchführen? Wer ist für die Beibehaltung der ersten Fassung? Wer ist auf der Seite von Herrn Fink? Ist für die zweite Formulierung. Da sehe ich drei Hände und drei Telefonhörer. Können sich die drei Telefonhörer bitte outen?
Ja, ich wäre auch für die zweite Formulierung.
Ja, ich könnte damit auch gut leben.
Ich schließe mich an.
Alles klar.
Aber eine Folgefrage habe ich doch. Und zwar sollen wir auch noch hinweisen, dass es um den Geschäfts- oder Firmenwert im Sinne des Paragraphen 246 Absatz 1 Satz 4 handelt? Ja.
Ich sehe zwei Nicken. Ja, würde ich gut finden.
Mhm. Ja.
Okay.
Kann ich schauen, genau.
Gut.
Abgeräumt.
So, ja gut, ich glaube, wir haben dann tatsächlich diesen Fragenkomplex.
Drei, ne?
Jetzt drei durch. Frage 4. temporäre Differenzen im Zusammenhang mit ausländischen Zweigniederlassungen bzw. Betriebsstätten. Hier wird in Textziffer 28a vorgeschlagen, dass die Outside-Basis-Differences im Zusammenhang mit ausländischen Zweigniederlassungen bzw. Betriebsstätten analog zu 306 Satz 4 HGB auch in der HB 2 unberücksichtigt gelassen werden. Und die Frage war, ob diese Vorgehensweise, dieser Vorgehensweise zugestimmt wird. Wird auch in den meisten Stellungnahmen, naja, in einige Stellungnahmen, da wurde dazu nichts geschrieben. In der Stellungnahme Nummer 4 gab es noch weitere Ausführungen. Nämlich, hier wird nicht zugestimmt und wird auch gesagt, dass der Gesetzestext eigentlich da eindeutig ist. Das sind keine Outside-Basis-Differenzen, sondern normale, in Klammern Inside-Basis. Und insofern sollte die Regelung in 28a gestrichen werden. Ich habe Ihnen noch mal zur Erinnerung aufgeführt, dass Sie ja diese Fragestellung auch sehr ausführlich diskutiert hatten. Das war ja steinigerweise ja auch vom EDW damals in dem HFA 27 auch die Vorgehensweise, wie jetzt vorgeschlagen wird im EDRIS 11. So, jetzt ist die Frage, möchten Sie das nochmal das Thema aufgreifen? Möchten Sie in die Begründung vielleicht Ihre aufführen, warum der HGB-Fachausschuss sich so entschieden hat?
Also ich glaube, wir sollten es schon nochmal diskutieren, weil ich habe im Nachgang dann auch nochmal so ein bisschen die Zweifel gehabt, ob das tatsächlich Outside-Spaces-Differenzen sind. Muss also fairerweise zugeben, dass ich das nochmal mit dem IDW diskutiert habe, aufgrund natürlich der sozusagen beidseitigen Tätigkeit. Und wir sollten uns da jetzt nicht hinter dem alten ERS 27 da verstecken, weil auch auf Seiten des IDW weiß kein Mensch mehr, warum diese Aussage getroffen wurde. Also inhaltlich ist man da nämlich momentan auch der Meinung, dass es keine Outside-Basis-Differenzen sind. Also es kann keiner rekapitulieren, wie diese Formulierung und mit welcher Begründung die eigentlich entstanden ist. Also das heißt, andersrum, der Verweis auf den ERS HFA 27 ist jetzt nicht die richtige Begründung für uns. Da müssen wir vielleicht schon nochmal selber drüber nachdenken.
Also ich hatte auch Probleme, das als Outside-Basis-Differences zu verstehen. Ich war jetzt damals in der Diskussion nicht dabei. Insofern, aber also ich glaube, das ist auf Konzernebene auch relativ schwierig, wenn man das Nettovermögen jetzt der Betriebsstätte nimmt und gleichzeitig das Nettovermögen im Konzernabschluss, dann habe ich da natürlich Unterschiede drin, gerade wegen konzernuneinheitlicher, also konzernweit anderer Bewertung etc. Und auf diese Differenzen wollen wir ja gerade die latenten Steuern. Deswegen, also ich habe es auch nicht ganz verstanden, die Begründung, ehrlich gesagt.
Die Begründung heißt unsere Begründung. Gut.
Ja.
Also vielleicht kann man sich das nochmal versuchen, an einem Beispiel halt vorzustellen, dieses tatsächlich in der Praxis natürlich auch gibt. Ne? Also es gibt ja durchaus diese Betriebsstättenkonzepte für die Unternehmen. Das heißt also, die bilden in dem handelsrechtlichen Abschluss, den wir hier haben, ja, zwar unabhängig vom Konzern, einfach eine Betriebsstätte ab, die sie im europäischen Ausland beispielsweise haben, als eigenständigen Buchungskreis, ne, in einem HGB-Einzelabschluss. Und dann ist es natürlich notwendig, dass in der Steuerjurisdiktion, nehmen wir als Beispiel Frankreich, ja, natürlich für diese Betriebsstätte eine Steuererklärung zu machen ist. Also die bilden dann eine Steuerbilanz, sodass ich in einem Einzelabschluss eigentlich, ne, einen handelsrechtlichen Wertansatz habe, aber für diese Betriebsstätte eben einen steuerlichen Wertansatz in Frankreich. Ja. Und ich kann da jetzt ehrlich gesagt auch nicht mehr erkennen, wo der Outside sein soll, ne, weil es sind Vermögensgegenstände, die dem Unternehmen gehören. Ein Teil ist halt eben leider in einer anderen Steuerjurisdiktion und deswegen gibt es halt die Differenzen im Wertansatz. Also es macht eigentlich keinen Unterschied, ob jetzt dann das in einer deutschen Steuerbilanz wäre und eine andere wäre es halt, nur dass es halt da im Ausland ist, unabhängig davon, wie die Steuerfreistellung dann funktioniert. Also deswegen weiß ich nicht mehr, ob das mit den Outside Basis Differences da richtig ist.
Wenn jetzt zu dem Thema ad hoc keine Positionierungen da sind, wäre mein Vorschlag, dass wir das Thema nochmal mitnehmen, vielleicht tatsächlich noch einmal aufbereiten und dann in die nächste Sitzung wieder mitbringen.
Ja, das können wir machen. Ich schaue auch nochmal in die Unterlagen, wie da die Gedankenführung war im Fachausschuss. Ne?
Meiner Sicht gerne.
Ja.
Also was mich halt ein bisschen stutzig macht, ist, dass wir, sag ich mal, einige Stellungnahmen haben, die Hälfte etwa, die überhaupt keine Aussage trifft zu dem Thema, aber doch eine ganze Reihe eben auch haben, die uns zustimmen. Dann ist die Frage, haben die sich auch alle geirrt? Ohne jetzt die leidige Diskussion mit dem Geisterfahrer aufzumachen, aber das IDW ist, sind hier tatsächlich die einzigen, die sich hier abweichend äußern zu dem Thema. Und dann sollten wir wahrscheinlich schon nochmal eine relativ gute Begründung haben, wenn wir der Meinung sind, wir ändern das jetzt nochmal, auch gegen die Positionierung der anderen Zuschriften, die wir bekommen haben. Und deswegen würde ich vorschlagen, nehmen wir es nochmal mit und gucken uns das nochmal in Ruhe an mit entsprechender Vorbereitung.
Stimme ich definitiv zu. Ich könnte natürlich auch sagen, dass die Zustimmung vielleicht an manchen Stellen einfach ergebnisorientiert ist. Ja, denn ich glaube, die Vorgehensweise über Outside Basis Differences zu argumentieren, kommt natürlich zu einem charmanteren Ergebnis. Nichtsdestotrotz, in der Tat, wir sollten da, glaube ich, fachlich wirklich auch eine Argumentation, und zwar eine hieb- und stichfeste Argumentation zur Hand haben. Wir haben uns, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, in der Diskussion damals auch sehr, sehr stark von dem IDW-Entwurf leiten lassen und sind deswegen, wenn ich mich richtig erinnere, auch gar nicht mehr wirklich tief in die Frage reingegangen, ob das jetzt Outside- oder Inside-Basis-Differences sind. Aber gerade vor dem Hintergrund der jetzigen Kritik macht es auf jeden Fall Sinn, das nochmal von der Pike auf aufzuarbeiten. Mhm.
Gut, alle einverstanden, ja? Dann gehen wir zu der Frage 5 über. Latente Steuern auf GV-neutral entstandene temporäre Differenzen. Hier wird vorgeschlagen im E-DRIS, dass GV-neutral entstandene temporäre Differenzen bei der erstmaligen Erfassung, dass darauf auch die latenten Steuern entsprechend GV-neutral zu erfassen sind. Und dann werden auch Beispiele von GV-neutral entstandenen temporären Differenzen im Standard genannt. Und hier war die Frage an die Öffentlichkeit, ob dieser Vorgehensweise zum einen zugestimmt wird und ob auch andere Fälle als außer diejenigen, die im Standard aufgeführt sind, von GV-neutral entstandenen temporären Differenzen bekannt sind. So, hier wird im Grunde genommen ja der Vorgehensweise zugestimmt. IDW hat auch gesagt, es sind keine weiteren Fälle von ergebnisneutralen Stand temporären Differenzen soweit bekannt oder keine weiteren nennenswerten. In einer Stellungnahme wird vorgeschlagen, dass man auch regelt, wie die Auflösung derartigen latenten Steuern zu erfolgen hat, nämlich dann auch GV-neutral. So, zu der Auflösung sagt ja Textziffer 50, also Ansatz und die Auflösung latenter Steuern sind grundsätzlich GV-wirksam zu erfassen. Und dann wird noch in der Begründung in der Textziffer B12 erläutert, wie diese Regelung damals noch im Jahre 2010 zustande kam, also die Begründung ist von damals. Dann wird in der Textziffer 52 im EDRIS 11, also in der neuen Fassung, klargestellt, dass latente Steuern in der Folgeperiode G&V wirksam aufgelöst werden, wenn die zugrunde liegenden Änderungen der temporären Differenzen G&V wirksam erfasst werden. Ja, also wenn über die G&V-Abschreibungen der stillen Reserven vorgenommen werden, dann werden entsprechend auch die latenten Steuern in der G&V über die G&V aufgelöst. Ja, aber G&V-neutrale Auflösung, der ursprünglich G&V-neutral erfassten latenten Steuer, das wird explizit in DS 18 nicht adressiert. Meines Erachtens ergibt sich das aus den Regelungen, vor allen Dingen aus dieser aus 52, aus der Textziffer 52. Und das ist natürlich in der handelsrechtlichen Bilanzierung auch nicht so sehr relevant. Dennoch können es wahrscheinlich schon, schon Fälle geben, wo eine G&V-neutrale Auflösung auch erforderlich ist. Ich habe Ihnen ein Beispiel, ist nicht mein Beispiel, ist aus dem Handbuch latente Steuern im Einzelabschluss auf der Seite 16 in die Unterlage aufgenommen, um zu zeigen, dass es durchaus Sinn machen kann, die Auflösung G&V-neutral vorzunehmen. Und insofern ist auch die Frage an Sie, und dann habe ich einen Formulierungsvorschlag gemacht, die Frage an Sie, ob Sie überhaupt da Regelungsbedarf sehen oder ob Sie auch der Meinung sind, dass es eigentlich nicht unbedingt notwendig ist. Wollen wir gemeinsam dieses Beispiel nochmal durchgehen? Das ist vielleicht ein bisschen einfacher dann zu beurteilen. Es geht also bei. Also
ich bräuchte eigentlich nicht unbedingt das Beispiel durchzugehen. Ich finde die Klarstellung eigentlich ganz schön und würde damit mich einverstanden erklären.
Andere Meinungen, Gegenmeinungen?
Ich würde mich dem anschließen, dass wir nicht nur von der Erfassung, sondern auch von der Auflösung dann da sprechen und das dann damit auch klarstellen.
Also das ist jedenfalls natürlich nicht schädlich. Man könnte das auch aus den jetzigen Regelungen ableiten, aber man kann es auch explizit adressieren.
Wenn das explizit adressiert wird, sind Sie denn dafür, dass das eher neutral formuliert wird oder so wie es jetzt hier steht? Oder will man noch irgendwo deutlich machen, dass das Ganze eigentlich eher ein Ausnahmetatbestand ist? In der Tabelle, in dem Beispiel, was Frau Bultmann ja vorgelegt hat, wird ja von Herzig und Fuhrmann auch sehr deutlich dargelegt, dass die erfolgswirksame, Entschuldigung, die erfolgsneutrale Erfassung und Auflösung in den IFRS durchaus häufig vorkommt. In den HGB aber eigentlich eher ein Ausnahmesachverhalt ist. Ja, normalerweise bewerten wir halt G&V wirksam und nicht G&V neutral. Es gibt aber Fälle, in denen das eben passiert, nur die sind der Zahl nach sowieso beschränkt. Wenn man das jetzt noch in irgendeiner Form mit reinbringen wollte, könnte man natürlich den vorgeschlagenen Satz noch modifizieren und sagen, sofern der Geschäftsvorfall, der zur Entstehung bzw. Umkehrung temporären Differenzen geführt hat, sowohl handelsrechtlich als auch steuerrechtlich ausnahmsweise G&V-neutral behandelt wird und dann halt fortsetzen. Ja.
Fände ich okay. Ich würde auch es begrüßen, wenn man dann ein Beispiel in die Begründung reinbringt, was so ein Ausnahmefall sein kann, weil man sucht dann, glaube ich, schon länger danach. Also spontan ist mir da auch nichts eingefallen. Also auch das Beispiel macht es dann eigentlich relativ klar.
Ja, das könnte man dann ja machen. Würden wir vielleicht nicht gerade das Beispiel nehmen, um wieder nicht die Copyright-Frage zu touchieren. Wir würden alle Zahlen verdoppeln.
Ja, aber in der Tat, ich weiß es nicht, ich persönlich kenne auch kein anderes Beispiel. Deswegen habe ich mir auch auf den ersten Blick gedacht, das ist gar nicht notwendig. Was soll es denn sein in der Handelsbilanz? Aber ja.
Gibt es Zustimmung zu diesem Vorgehen? Ja, ich sehe Kopfnicken. Herr Brandt hat es schon geoutet.
Genau.
Ja.
Ja, dem Ausnahmsweise ist auch sehr zu befürworten.
Okay, dann machen wir das so.
Gut.
Super. Jetzt haben wir noch 10 Minuten. Da kriegen wir mit Sicherheit die Frage 6 noch durch, oder?
Das denke ich auch. So, hier geht es ja um die Anhangangaben. Und wie Sie sehen, das wird sehr bejaht, die Vorgehensweise jetzt im EDRIS 11. Es wird in einer Stellungnahme darüber hinaus noch angeregt, auch die Textziffer 64 folgende zu löschen. Also die Angabe, auf welchen Differenzen oder steuerlichen Verlustverträgen latente Steuern beruhen. die hat, also laut Textziffer 64, hat für latente Steuern zu erfolgen, die aufgrund der Nutzung von Wahlrecht nicht angesetzt oder mit zu versteuernden temporären Differenzen verrechnet wurden. Dagegen ist es aber nicht erforderlich zu erläutern, wenn Ansatzverbot nach 306 Satz 4, wenn die Differenzen diesem Ansatzverbot unterliegen. Möchten Sie das nochmal diskutieren, also ob die Textziffer beibehalten werden soll?
Also ich habe das so in Erinnerung, dass das eigentlich Konsens in der Literatur ist, dass hier eine zumindest verbale Ausführung zu den wesentlichen Differenzen, auf denen latente Steuern beruhen, auch dann zu erfolgen hat, wenn die latenten Steuern eben nicht angesetzt werden. Ich glaube, das war damals auch die Ratio, warum wir uns gegen eine Streichung entschieden haben. Das war, was ich im Hinterkopf hatte und würde auch vor dem Hintergrund, ehrlich gesagt, dabei bleiben.
Würde ich auch so sehen, zumal wir dann ja auch in 65 sagen, es reichen qualitative Angaben. Also insofern ist es jetzt nichts Übermäßiges.
Gut, dann in einem Fachbeitrag wird nicht zugestimmt, dass diese Überleitungsrechnung jetzt gestrichen wird. Aber ich denke, das haben Sie wirklich ausführlich diskutiert und wir haben das auch sehr ausführlich in der Begründung begründet, warum Sie diese Entscheidung getroffen haben. Und ich weiß nicht, wenn Ihrerseits kein Diskussionsbedarf mehr besteht, dann würde ich bei der Frage 6 dann aber auch die Frage 6 belassen.
Das war, ja.
Das war genau. Die Anmerkung unter Nummer 8, genau. Wo halt die Vorgehensweise, die Streichung nicht als gut empfunden wird.
Ja. Ich glaube, wir haben an der Stelle fairerweise gesagt, tatsächlich einmal ein bisschen Retrofitting gemacht. Ich glaube, es war Fink damals in der Diskussion, der sehr deutlich darauf hingewiesen hat, dass das einer der notorischen Punkte ist, der gerade bei den HGB-Bilanzierern immer wieder angekreidet wird. Und uns ist dann Gott sei Dank dazu eingefallen, dass unser Standard sich eben nur mit latenten Steuern beschäftigt und nicht mit Ertragssteuern per se. Und damit haben wir auch eigentlich den klaren Aufhänger gefunden, warum es eigentlich keine Notwendigkeit gibt, diese Überleitungsrechnung zu fordern, weil die ursächlich eben nicht an den latenten Steuern hängt. Nicht? Also ich glaube, das kann man durchaus so sehen. Man kann das auch anders sehen, klar. Aber ich denke mal, wenn die Mehrheit an der Stelle zustimmt, dann sollten wir da an der Stelle auch kein Fass aufmachen.
Ja, da haben wir ja auch mehrere Eingaben zu dem Thema auch bekommen, mit dem Tenor das zu streichen, ja.
Genau. Gut, jetzt haben wir einen ganz schön dicken Block, der noch kommt. Die Frage ist, wollen Sie diesen Fragenkomplex 7 weitere Anmerkungen en bloc behandeln? Dann sollten wir es auf jeden Fall das nächste Mal machen. Oder wollen Sie eine Frage, einen Punkt gegebenenfalls schon vorwegziehen?
Ja, ich denke mal, das können wir vielleicht die Frage auch, also dann würde ich fürs nächste Mal Frage 4 nochmal aufbereiten, inhaltlich, wie Sie beschlossen haben. Und dann würde ich ganz gerne, ehrlich gesagt, en bloc das noch behandeln. Da sind zwar unterschiedliche Fragestellungen natürlich und unterschiedliche Themen, aber teilweise muss man tatsächlich darüber nochmal sprechen. Also das sind nicht nur redaktionelle Geschichten, die man schnell mal ja oder nein, mit Ja oder Nein beantworten kann.
Aber dann sehen wir das doch vielleicht vor für die reguläre Sitzung, die wir im Juni geblockt haben, dass wir da im Grunde genommen die restlichen Themen dann durchgehen. Und dann würde ich vorschlagen, statt dass wir jetzt noch in irgendeiner Form in 5 Minuten durch ein Thema durchhasten, das ergibt wahrscheinlich relativ wenig Sinn. Ja. Ich sehe Nicken aller Orten. Dann darf ich an der Stelle mich herzlich bedanken. Beschließen dann hiermit die 49. Sitzung.